Die Costa Concordia war am Abend aus dem Hafen von Civitavecchia nahe Rom ausgelaufen. Ziel war die ligurische Küste im Norden. Gegen 9:30 spürten die Passagiere einen Schlag, das Licht ging aus, Menschen stürzten und in den Schiffsrestaurants rutschte das Geschirr vom Tisch. Die Besatzung versuchte, die Passagiere zu beruhigen, ein Stromausfall, nichts Ernstes. Doch als sich das große Kreuzfahrtschiff immer stärker zur Seite neigte, entschied man sich zu evakuieren. Die Concordia war nur wenige hundert Meter entfernt von der kleinen Mittelmeerinsel Isola del Giglio vor der toskanischen Küste. Dort ist das Schiff wohl auf Grund gelaufen, durch einen Riss am Heck soll Wasser eingedrungen sein. Die Passagiere wurden mit Rettungsbooten auf die Insel gebracht. Zunächst schien es, als würde die Bergungsaktion ohne große Probleme ablaufen. Doch irgendetwas muss schiefgelaufen sein. Bei der Evakuierung sind Passagiere ins Wasser gefallen, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Manche stürzten sich wohl auch in die kalten Fluten, weil das Schiff sich immer stärker zur Seite neigte.
Jährlich ereignen sich auf den Ozeanen der Erde mehrere hundert Schiffsuntergänge und nur wenige davon erhalten die Aufmerksamkeit der Medien. Bei der spektakulären Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia an der italienischen Küste dürfte die Verwunderung über die Fahrlässigkeit der Schiffsführung kaum zu übertreffen sein. Und dennoch hat auch dieser Fall eine zentrale Botschaft. Wer nach den Ursachen fragt, die ein Schiff in Seenot und dann zum Untergang bringen kann, glaubt zuerst wohl an das von alters her beschworene gefährliche Toben der Elemente, von Wind und Wellen, an das Wüten des blanken Hans. Aber selbst in den Zeiten der weniger massiven Segler führten viel eher Navigationsfehler und die Nähe von Land oder eine falsche Beladung des Schiffes zum Untergang. Und das blieb auch im 20. Jahrhundert so. Im Grunde war es viel öfter der Mensch, dessen Vertrauen in sein Schiff zu weit ging und der sich einem zu großen Sicherheitsgefühl hingab. Das Meer hat diesem Versagen dann das Seine hinzugefügt. Aber der Ursachenkatalog für Schiffsuntergänge enthält auch das traurigste aller Kapitel, in welchem beschrieben wird, wie der Mensch selbst gezielt Schiffe zerstörte und Katastrophen herbeiführte. Der ehemalige Funker Heinrich Busch hat sich auf seiner akribisch gepflegten Homepage zur Geschichte des Seefunks auch diesem Kapitel zugewandt.
Gustloch, ja. Ein sehr seltenes Foto, das haben die sich für den Film auch geben lassen. Dieses Foto, das ist aus einer Funkschau aus der Ende der 30er Jahre, ich glaube von 1939. In Blau war die gedruckt. Besser war es nicht zu machen. Aber immerhin, das ist schon mal was. Rufzeichen Delta Julian Victor Zulu mit einer für damalige Zeit hier, die, so wie es hier abgebildet ist, modernen Funkstation. Mit der Gustloff tun wir uns als Deutsche immer ein bisschen schwer. Ich habe den Eindruck, dass nur die Opfer untereinander über die Gustloff gerne sprechen. Die Opfer und deren Verwandte, sagen wir mal. Und eben diejenigen, die hinterblieben sind. Die anderen haben immer eine gewisse Scheu. Und das muss ich bei mir, den habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren geschrieben, muss ich das auch feststellen. Warum da nun so viele Menschen an Bord waren, habe ich gar nicht begründet. Das gehört ja eigentlich auch mit dazu. Aber das habe ich gar nicht begründet, weil das eben in einer Zeit war, die man heute besser verspeicht. Mir geht es jedenfalls so. Ich habe mich also nie geschämt, Deutscher zu sein, aber in einigen Momenten eben doch.
Die größte Katastrophe der Seefahrt ereignete sich nicht in den Stürmen des Atlantischen Ozeans und auch nicht in den Weiten des Pazifiks, sondern in der vergleichsweise unscheinbaren Ostsee, fast mitten in Europa, kurz vor Kriegsende. Dort sank am Abend des 30. Januar 1945 bei eisiger Kälte und rauer See der einstige Stolz der Nationalsozialisten, das mit Menschen überfüllte Kreuzfahrtschiff Wilhelm Gustloff. Es gab keine Hoffnung, alle Passagiere zu retten. Tausende Flüchtlinge aus West- und Ostpreußen, Matrosen, Verwundete und Marinehelferinnen, die von Gotenhafen, dem heutigen Gdynia, in einer 15-stündigen Überfahrt nach Kiel und Flensburg transportiert werden sollten, fanden den Tod.
Wilhelm Gustloff, wir sinken. Position 55 Grad, 7,5 Minuten Nord, 17 Grad, 42 Minuten Ost. Torpedotreffer.
Die Regeln der zivilen Seefahrt waren in den Jahren des Zweiten Weltkrieges von Beginn an mit äußerster Härte außer Kraft gesetzt. Von den ersten Tagen an verfolgten deutsche U-Boote britische Schiffe und versenkten sie. Auf der internationalen Notfrequenz 500 Kilohertz, die auch in den Kriegsjahren respektiert und genutzt wurde, erklangen in immer kürzeren Abständen die SOS-Rufe der untergehenden Schiffe. Sie waren in der Mehrzahl keine richtigen Kriegsschiffe, sondern Frachtschiffe, so wie die Gustloff kein Kriegsschiff war, sondern ein Passagierschiff mit tausenden Flüchtlingen an Bord. Aber eben auch ein Soldatentransporter. Hatte sie SOS gerufen? Konnte sie es überhaupt? Heinrich Busch hat diese Frage beschäftigt.
Bei dieser Funkstation gibt es zwei Aussagen. Also eine hatte ich gehört, die zweite ist von Peter Volk im nächsten Aufsatz. Diese Funkstation ist 1945 im Januar nicht mehr an Bord gewesen. So schreibt es ein Überlebender. Der ist als Zahlmeisterassistent an Bord gewesen. Und der Mensch Heinz Schön, der hat viele Bücher geschrieben über den Untergang der Gustloff, hat mir am Telefon gesagt, da war überhaupt keine Funkstation mehr. Ich habe in einer Funkerkammer geschlafen, sagt er, und der Funkraum war leer. Das Schiff lag in Gotenhafen als Ausbildungsschiff und Hotelschiff. Was soll auf einem Ausbildungs- und Hotelschiff eine Funkstation, die an der Front viel besser gebraucht werden kann? So hat er mir das gesagt. Das leuchtete mir auch ein. Und da hat es mich dann doch gewundert, dass ich in einem österreichischen Blatt, ich habe eine Kopie davon hier auf dem Rechner, in einer Veröffentlichung der österreichischen Marinefunker von einem Herrn gelesen habe, dass er da in Gotenhafen an Bord gekommen ist und die Funkstation besetzt hat. Ich sehe die Funkstation heute noch vor mir, so schreibt er es wörtlich. Auch die Kommandoelemente auf der Brücke sehe ich heute noch vor mir. Das sind also zwei widersprüchliche Aussagen. Peter Volk hat geschrieben, dass die Funkstation teilweise demontiert war. Er hat aber auch geschrieben, dass die Funker, die zu der Zeit an Bord waren, als dieses Unglück passierte, Unglück kann man ja gar nicht mehr sagen, das war eine Katastrophe, als diese Katastrophe ablief, war überhaupt kein Funker an Bord, der die Anlage hätte bedienen können. Das waren Marinefunker, die hatten ganz andere Geräte, waren auch ganz andere Geräte gewohnt. Oder es waren eben Funker auch, die von den Fronten zurückkamen. Die hätten mit den Geräten auch nicht umgehen können. Es hätte also gar keinen Sinn gemacht, wenn die Station da gewesen wäre. Normalerweise mit der hier abgebildeten Station hätte man einen Seenotfall abwickeln können. Der hätte jeder den Funkverkehr sogar im Mittelmeer mithören können.
Günter Grass hat 2002 die Katastrophe der Gustloff aufgegriffen. In seiner Novelle Im Krebsgang erzählt er die Geschichte dieses Schiffes, das am 30. Januar gegen 21 Uhr durch drei Torpedos eines russischen U-Bootes in der Ostsee versenkt wurde. Im Mittelpunkt stehen eine Überlebende und ihr in jener Nacht geborener Sohn, der spät erkennen muss, wie die in Deutschland kaum aufgearbeitete Katastrophe von rechten Internet-Communities besetzt wird. Auch die Notrufe der Katastrophennacht werden in der Novelle verarbeitet.
Das letzte Torpedo traf mittschiffs den Maschinenraum. Nicht nur die Schiffsmotoren fielen aus, auch die Innenbeleuchtung auf den Decks und die sonstige Technik. Alles Weitere geschah im Dunkeln. Allenfalls erlaubte die Minuten später anspringende Notbeleuchtung einige Orientierung im Chaos der ausbrechenden Panik innerhalb des 200 Meter langen und 10 Stockwerke hohen Schiffes, von dem keine SOS-Rufe über Funk ausgegeben werden konnten. Auch die Geräte im Funkraum waren ausgefallen. Nur vom Torpedoboot Löwe ging wiederholt der Ruf in den Äther, Gustloff sinkt nach 3 Torpedotreffern. Zwischendurch wurde die Lage des sinkenden Schiffes gefunkt, endlos über Stunden. Position Stolpmünde, 55 Grad 07 Nord, 17 Grad 42 Ost, erbitten Hilfe. Ich will nicht ablenken, wie mir jemand unterstellen könnte, aber lieber als von Mutter auf der Löwe geboren, wäre ich jenes Findelkind gewesen, das 7 Stunden nach dem Schiffsuntergang von dem Vorpostenboot VP 1703 geborgen wurde. Das geschah, nachdem weitere Rettungsschiffe, allen voran das Torpedoboot T-36, dann die Dampfer Gotenland und Göttingen, die wenigen Überlebenden, im Wellengang zwischen Eisgrütze, einzelnen Eisschollen und vielen leblos Treibenden an Bord geholt hatten. Dem Kapitän des Vorpostenbootes waren in Gotenhafen die SOS-Rufe, die der Funker der Löwe fortlaufend sendete, gemeldet worden. Sofort war er mit seinem Schrottreifenkahn ausgelaufen und hatte ein Leichenfeld vorgefunden. Dennoch ließ er immer wieder mit dem Bordscheinwerfer die See ableuchten, bis der Lichtkegel ein wie unbemannt treibendes Rettungsboot einfing. Der Obermatt Fick wechselte über und fand neben den erstarrten Leichen einer Frau und eines halbwüchsigen Mädchens ein hartgefrorenes Wolldeckenbündel, das an Bord des VP 1703 gebracht, von der obersten Eisschicht befreit, dann aufgerollt wurde, worauf jener Säugling ans Licht kam, der gerne ich gewesen wäre. Ein elternloses Findelkind, der letzte Überlebende, der Wilhelm Gustloff. Wenn ich jetzt Zahlen nenne, stimmen sie nicht. Alles bleibt ungefähr. Außerdem sagen Zahlen wenig. Die mit den vielen Nullen sind nicht zu fassen. Sie widersprechen sich aus Prinzip. Nicht nur ist die Anzahl der Personen an Bord der Gustloff über Jahrzehnte hinweg schwankend geblieben, sie liegt zwischen 6.600 und 10.600, auch musste die Zahl der Überlebenden immer wieder korrigiert werden. Von anfangs 900 auf schließlich 1.239. Ohne Hoffnung auf Antwort stellt sich die Frage, was zählt ein Leben mehr oder weniger? Sicher ist, dass überwiegend Frauen und Kinder den Tod fanden. In peinlich deutlicher Mehrheit wurden Männer gerettet, so auch alle vier Kapitäne des Schiffes. Petersen, der bald nach Kriegsende starb, sorgte als erster für sich. Zahn, der in Friedenszeiten Geschäftsmann wurde, verlor nur seinen Schäferhund Hassan. Gemessen an der Zahl von grob geschätzt 5000 ertrunkenen, erfrorenen, auf Schiffstreppen totgetretenen Kindern, fallen die vor und nach dem Unglück gemeldeten Geburten, darunter meine, kaum ins Gewicht. Ich zähle nicht.
Wilhelm Gustloff, wir sinken. Position 55 Grad 7,5 Minuten Nord, 17 Grad 42 Minuten Ost. Torpedotreffer.
Der Funker auf diesem Begleitschiff Löwe hieß das, hat aber von der Torpedierung der Gustloff erst erfahren, als rote Signalkugeln geschossen wurden. Und hat dann von sich aus, weil er eine etwas größere Reichweite hatte, den Seenotverkehr in Gang gebracht, aber nicht mit der Gustloff, sondern hat immer nur den Notruf wiederholt.
Und alles Sprechfunk, nicht Telegrafie?
Alles Sprechfunk, nicht Telegrafie.
Und was macht man bei Sprechfunk? Machst du Mayday, ne?
Mayday ist genauso organisiert wie bei der Telegrafie. Der Grenzwellenfunk ist ja so richtig, also dies wird auf Grenzwelle oder auch im UKW-Bereich gewesen sein, ist ja erst nach dem Krieg erst so richtig, hat er ja so eine Renaissance erlebt. Dann wurde das auch richtig geregelt. Aber damals war das auch schon genauso, auf Sprechfunk eben. Also es wirft viele Fragen auf. Ich habe so meine Fragen unten drunter geschrieben. Peter Volk hat mir fast alle beantwortet. Ne?
Das ist ja, Website ist ja weit mehr als die Technik bloß. Das ist ja jetzt auch wirklich Geschichte und alles.
Ja.
So. Und das machen Sie alles selbst so in Abendstunden?
Ja. Zusammen lesen, hier lesen. Man kriegt oft immer nur Schnipsel. Beim Surfen im Internet liest man hier was, liest da was. Aber Gustloff ist ein heikles Thema, weil man da auch schnell in die rechte Ecke abgeschoben wird. Und deswegen, das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, deswegen habe ich mich da auch zurückgehalten. Mit allem, wo man mir irgendwelchen rechtslastigen Argumente zuordnen könnte. Das ist heute leider noch so. Es gibt einen Film, den hat Ian Bremer gedreht, vom Kreuzfahrtschiff zum stählernen Sarg, glaube ich, oder so ähnlich heißt der, da ist ein Forum drunter. Der wäre immer so schlecht, wenn man das liest. Ne?
Die Recherchen zu den funkhistorischen Details der Gustloff-Katastrophe haben auf virtueller Ebene zwei Kollegen aus Ost und West zusammengeführt. Peter Volk war viele Jahre Funker und später als Funkinspektor und Spezialist für Funk- und Funknavigation bei der deutschen Seereederei Rostock tätig. Er starb im Januar 2011. Zum Kriegsende existierten von der deutschen Handelsflotte noch 1,5 der ehemals 4,5 Millionen Bruttoregistertonnen. Die Alliierten hatten im Krieg Handelsschiffe in einem Umfang von 23,5 Millionen Bruttoregistertonnen verloren. Das Potsdamer Abkommen sah vor, dass bis auf eine Resttonnage die verbliebenen deutschen Schiffe übergeben werden mussten. Das gleichzeitige Verbot, eine neue Handelsflotte wieder aufzubauen, währte allerdings nur kurz. Um das Jahr 1950 begannen in West und Ost unter den unterschiedlichen politischen Bedingungen und mit unterschiedlicher Intensität die Bemühungen um eine neue Handels- und Fischereischifffahrt. Viele Funkoffiziere waren während des Weltkrieges zur deutschen Kriegsmarine eingezogen worden. Viele von ihnen waren nicht mehr zurückgekehrt. Die Anfangsjahre waren gezeichnet von einem steigenden Personalmangel, dem die Seefahrtsschulen mit der Einrichtung kürzerer Lehrgänge und der Ausgabe von Sonderfunkzeugnissen zu begegnen suchten. In den 90er Jahren erschien von dem ehemaligen Funkinspektor der Deutschen Seereederei ein Buch zur 40-jährigen Geschichte des Seefunks der DDR. Die Seefunkkameradschaft Bremen hat in einem ihrer letzten Mitteilungsblätter damit begonnen, diese Geschichte in Auszügen abzudrucken. Sie ist auch eine Erinnerung an den Wiederbeginn des zivilen Seefunks im Nachkriegsdeutschland. Peter Volk, der als einer der ersten nach dem Krieg ein Funkerpatent erwarb, schildert in seinen Aufzeichnungen eine wahre Begebenheit, die eine kuriose Fußnote dieser eigentlich schwierigen Jahre ist.
Dampfer Vorwärts war bei schlechter Wetterlage auf Heimreise von Leningrad nach Stralsund. Als bei der Reederei die Nachricht eintraf, dass die Seefunkstelle einen SOS-Notruf ausgesendet habe. Großes Rätselraten bei der Reederei in Stralsund und Berlin, da sich der Informationsweg nicht lückenlos zurückverfolgen ließ und darüber hinaus auch niemand wusste, wie man denn überhaupt hätte Hilfe leisten können. Erleichterung, als am nächsten Tag das Schiff unbeschadet im Heimathafen Stralsund einlief. Nach Rücksprache mit dem Kapitän stellte sich heraus, dass der Funkoffizier bei der Schaukelei die Nerven verloren und eigenmächtig SOS ausgesendet hatte.
Auf der langen Tafel des Ehrenmals des Battery Parks in New York stehen heute 50 Namen von Funkoffizieren, die auf den Meeren umkamen. Es sind Namen aus allen Teilen der Erde. Die Ehrentafel wurde mit dem Ende des Telegrafie-Seefunks abgeschlossen. Sie erhob nie einen Anspruch auf Vollständigkeit. Und noch viel weniger hätte eine Liste der in den Kriegen getöteten Funker vollständig sein können. Es waren zu viele. Man hat für sie irgendwann die schlichten Worte auf das Ehrenmal gesetzt, in dankbarer Erinnerung an jene Funkoffiziere, die das höchste Opfer brachten, als die Pflicht rief. Erster Weltkrieg 1914 bis 1918, Zweiter Weltkrieg 1939 bis 1945. Die amerikanische Veteranenvereinigung versprach in einer Mitteilung, eine detaillierte Datensammlung ins Internet zu stellen. Als in Deutschland nach dem Krieg eine neue Generation von Funkern heranwuchs, war sie noch geprägt vom Vergangenen und umso mehr Hoffnungen verband sie mit der Zukunft. Wann tauchten die ersten Zweifel über den Fortbestand ihres weltumspannenden Berufes auf? Sicher nicht in den 50er Jahren und wohl auch nicht in den 60ern. Ausbildung, Prüfung, Praxis waren die Anforderungen an jeden Einzelnen damals, der als Funker aufs Schiff wollte. Und die Sache mit dem Seefahrtsbuch, das zum Überschreiten der Seegrenze berechtigt, musste in der DDR leider auch stimmen. Und dann folgten die Schiffsreisen, fremde Länder, ferne Länder und das wandelbare, meist jedoch ganz friedliche Meer.
Mit den ersten Jahren, die ich dann zur See gefahren bin, auch erst als zweiter Funkoffizier, bin ich dann doch immer mehr reingeraten in dieses Geschäft und habe es doch zu schätzen gelernt. Aus mehreren Gründen. Erstens war man sein freier Mann. Man war nur dem Kapitän unterstellt. Ich habe immer gesagt, das war so ein kleines Fürstentum im Königreich. Also der Funker war so ein bisschen, ja, doch jemand, der seine Arbeit selber einteilen konnte. Er konnte sie gut oder schlecht machen, möglichst natürlich gut, konnte aber seine Zeit einteilen, wie er es machte. Und was natürlich auch sehr schön war, in den Häfen hatte er mehr Freizeit als die anderen. Er hatte eine ganz bestimmte Stellung. Jeder wollte auch an Bord was von ihm. Jeder trug ihm seine Sorgen an und offenbarte sich ja auch mit den privaten Telegrammen. Das war ja dann auch zum Teil sehr persönlich manchmal. Also das hat mir dann doch immer mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich bin da doch sehr viele Jahre sehr gerne zur See gefahren.
Ich habe vorher einen kaufmännischen Beruf gehabt und bin dann zur Bundeswehr einberufen worden. Ich bin Jahrgang 37. Ich war also der Erste, der gezogen wurde. Ich wollte an und für sich zur Marine, aber das klappte nicht. Die sagten mir, dass die Marine voll besetzt ist. Und ich habe auch keine Fürsprecher gehabt. Und da habe ich gedacht, bevor du zum Heer gehst, gehst du dann lieber zur Luftwaffe. Und dann bin ich zur Luftwaffe gegangen und da habe ich meine ersten technischen Kenntnisse erworben. Und diese Kenntnisse waren nachher so genügend, dass ich damit zur Seefahrtschule in Flensburg gehen konnte. Aber ich bin mit dem Sonderzeugnis angefangen. Ich habe erst das Seefunk-Sonderzeugnis gehabt und habe dann später in Leer mein 2. Klasse-Zeugnis gemacht.
Ich fing 1960 auf der MS Capacona an in Wismar. Da sehe ich mich noch mit so einem halbvollen Seesack und einem Koffer an der Gangway stehen und vom Bootsmann und vom Zimmermann begrüßt. Die haben dann gedacht, was ist das denn hier für ein Bleichgesicht und wo will der denn hin? Nicht? Aber da hatte ich das Glück, dass ich als 2. Funker anfangen konnte bei meinem Kollegen Hans Schulze, der heute auch zu unserem Verein gehört. Und da bin ich eine Reise mit ihm zusammen ins Mittelmeer gefahren, habe da viel gelernt, das war gut so, weil wir eben während der Schulzeit kein Praktikum hatten. Wir waren also reine Theoretiker und da fehlt ja so einiges, ne, wenn man dann in die Praxis gestoßen wird. Nach 3 Monaten habe ich dann das Schiff übernommen, weil Hans Schulze nochmal selbst zur Schule ging. Der hatte auch Funksonderpatent vorher und da hatte ich dann den Hut auf. Also es war wirklich auch eine sehr schöne Zeit da im Mittelmeer. Interessante Häfen, viele neue Eindrücke. Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dieter Stürzekahn arbeitete 3 Jahrzehnte lang als Funkoffizier bei der deutschen Seereederei Rostock und nach der deutschen Einheit war er noch einige Jahre bei der Hamburger Reederei Leitz beschäftigt. Das ist die Dauer eines durchschnittlichen Berufslebens. Der Telegraphist musste von den ersten Anfängen an mit einer sich verändernden Technik umgehen lernen. Das gehörte zu seinen Aufgaben. Aber diese eine Generation, die mit dem Aufbruch nach Kriegsende bald heranwuchs und damals sicher kaum ihren Ausstieg aus dem aktiven Berufsleben im Blick hatte, bekam es mit einer ungeahnten, rasanten Entwicklungsphase der elektronischen Kommunikationstechnik zu tun. In ihr veränderte sich alles, bis auf die vertrauten Morsezeichen, bis auch sie verschwanden.
Die Nacht vor Halifax. 4 Reisen pro Jahr und jede nur 2 Monate lang. Deutsche Reedereien waren in der große Seenfahrt zu Hause. Ab Montreal wurden keine Funkwachen mehr gegangen, 2 Wetterberichte am Tag und die Verwaltung. Das Kümmern um die Passagiere war Englischunterricht am lebenden Objekt. Was für ein Leben. Well paid to see the world. Auf den großen Seen Nordamerikas gab es schon immer eine bedeutende Binnenschifffahrt. Die Lakers waren für die Seen typisch. Mit der Eröffnung der Eisenhower-Schleusen 1958 oberhalb Montreals waren die Seen aber kein Binnenrevier mehr und Chicago wurde eine Seehafenstadt. Die Region prosperierte sprunghaft. Technisch war man in einem Dämmerschlaf. Transistoren wurden benutzt, waren aber in der Seefahrt noch nicht zugelassen. Das Temperaturverhalten war noch zu schlecht. Einige hatten schon einmal einen Transistor gesehen, wie er denn aussehe. Ja, er sei schwarz und hätte 3 Beine. Wie er denn funktioniere? Wie bei einer Röhre, nur alles andersrum. Radar gab es, große und unglaublich schwere Kisten. Und zwingend vorgeschrieben für die Seen das UKW-Seefunkgerät. Navigatorisch schien alles wie bei Kolumbus zu sein, Sextant und Koppelnavigation. Lebhaft erinnerte ich die Reise, wo unsere Besteckversetzung 80 Seemeilen betrug. Bei den üblichen Nettigkeiten zwischen Nautikern und Funkern durfte dies aber nicht mehr erwähnt werden. Von Hamburg durch die Nordsee über die Doggerbank. Toll die Navigation mit dem Echolot. Durch den Pentland Firth, schwarzes, gurgelndes Wasser neben grünen Weiden mit Kühen darauf, so dicht, dass man meinte, sie anfassen zu können. Sehr hohe Stromgeschwindigkeiten. Dann die Großkreisnavigation, Orthodrome, Loxodrome. Die täglichen kleinen Kurskorrekturen. Jetzt aber kam mein Einsatz. Als Funker sollte ich den Alten so früh wie möglich mit Eisberichten versorgen. Unglaublich leise kamen die kanadischen Küstenfunkstellen mit ihren Eisberichten. Der Alte galt als Eiskapitän. Schon vor dem Krieg hatte er Kanada gefahren. Er wollte unbedingt durch die Belle-Isle-Straße. Entscheidungshilfe waren meine Eisberichte. In der zweiten Nachthälfte wurden sie dann auf Mittelwelle gesendet. Er riss sie mir förmlich aus der Schreibmaschine. Das Schiff lief immer noch Kurs auf die schöne Insel. Aber das Gesicht des Alten wurde immer länger. In den nächsten Stunden fiel die Entscheidung. Neuer Kurs Südwest und weiter auf die Cabot-Straße zu. Zu viel Eis für die Jahreszeit. Mehr als einen Tag wäre die Reise kürzer gewesen. Stundenlang konnte ich auf die Seekarte schauen. All die Namen um die Entdeckung der Nordwestpassage fand ich hier. Wie sehr hatte ich doch als Junge diese Geschichten verschlungen. Wo war John Franklins Grab? Aber Cape Race ist auch das Kap der Stürme. Das Zusammentreffen zweier bedeutender Meeresströmungen und kleinere Wassertiefen bedeuteten großen Fischreichtum. In diesem Gebiet waren die Fanggründe der Portugiesen in ihren Ruderbooten, ihren Dörries. Und an dieser Stelle fiel dem Alten das Radar aus. Hier durchzumüssen ging nur bei extrem guter Sicht und nachts mit sehr kleiner Geschwindigkeit. Mal reingucken, meinte der Alte. Nun, damit war es mit Bordmitteln schwierig. Aber Stunden später lief sein Radar wieder. In der Nacht ließ er mich wecken. Eine sternenklare Nacht, mit sehr guter Sicht. Aber was war das denn? Hunderte von kleinen Punkten waren auf dem Wasser. Glühwürmchen? Im Nordatlantik? Unmöglich. Es waren die Portugiesen in ihren kleinen Booten, die hier fischten. Natürlich hatten sie Angst vor dem großen, dunklen Ungetüm, was bedrohlich schnell auf sie zukam. Mit dem weißen Licht der Petroleumlampen machten sie auf sich aufmerksam. Der Alte ließ mit der Fahrt runtergehen und die Aufbauten beleuchten. Auf dem Radar von Seegangsreflexen kaum zu unterscheiden. »Ohne Radar wäre ich niemals hier nachts durchgegangen«, griente er. Glücklich, etwas für meinen Berufsstand getan zu haben, freute ich mich auf meine Koje. Daraus schien nichts zu werden. Mein neuer Freund stand vor meiner Kammer und wartete geduldig. Den ganzen Krieg hatte er U-Boot gefahren, wie ich war er Funker. So gute 20 Jahre älter als ich war er. Nach dem Kriege ging er aus dem zerstörten Deutschland nach Kanada. Dies war seine Rückreise von einem längeren Deutschlandurlaub. In Kanada hatte er seine Familie und seine Existenz. In Deutschland war sein Elternhaus. Hier verbrachte er seine Jugend. Für Deutschland war er in den Krieg gezogen, in einem Krieg, wo die allermeisten seiner Kameraden geblieben waren. Sehr zerrissen fühlte er sich. Das Schiff näherte sich der Stelle, wo sein U-Boot die Kapitulation erlebte. Er berichtete mir von dem Funkverkehr der letzten Kriegstage. Nach 20 Jahren sah er alles noch einmal, aber aus einer ganz anderen Richtung. Hatte er früher die Funksprüche der getroffenen Schiffe abgehört, so sah er sich jetzt selber auf einem Handelsschiff. Ob er wohl noch einmal funken dürfe? Natürlich war es nicht erlaubt. Mit Halifax wurde damals per Funk die Übergabe des U-Bootes vereinbart, und an Halifax Radio sollte er nun ein TR, einen Travel Report, abgeben. Mit ein wenig Hilfe gelang dann die Übermittlung. Wir schauten uns an. 20 Jahre. Lange noch überlegte ich, werde ich in 20 Jahren auch so eine Wiederholung in meinem Leben haben? Und er, wird er in 20 Jahren noch einmal an der Stelle sein, wo er dann vor 40 Jahren sein U-Boot übergab und um auf einem Handelsschiff noch einmal mit Halifax Radio seinen Funkverkehr in Morsetelegrafie abzuwickeln? Wohin würde seine Reise gehen? Wohin wird meine Reise gehen? Würden wir dann noch Menschen treffen, mit denen wir morsen können? Oder wird es keine Stimmen mehr geben, die antworten können?
Eine Reflexion des ehemaligen Funkoffiziers Günther Klepke. Thank you. War die Telefonie ein Gegenspieler der Telegrafie? Nein, der Sprechfunk begleitete die Telegrafie fast das gesamte Jahrhundert. Es gab schon lange die Notfrequenz 2182 kHz auf der sogenannten Grenzwelle. Später kam der Kanal 16 im UKW-Bereich hinzu. Auf beiden konnten Notrufe mit dem berühmten Mayday gesendet und empfangen werden. Auf den ersten Blick scheint es so, als lägen die Vorzüge dieses Sprechfunks auf der Hand. Jeder auf der Brücke konnte aktiv werden. Eine Spezialausbildung wie für die Telegrafie war unnötig. Die technische Entwicklung hat Iris hinzugefügt, dass diese einfachere Kommunikation qualitativ immer besser und so auch immer attraktiver wurde. Aber für einen Praktiker wie Heinrich Busch ist das eben nur der erste Blick.
Für mein Empfinden jetzt, also ich bin nun lange als Funker gefahren, war Telegrafie eindeutiger in der Übermittlung als Sprache. Wenn ein Punkt und ein Strich kommt, schreibt der Funker ein A. Und wenn ein Strich und ein Punkt kommt, schreibt er ein N. Das ist ganz automatisch. Da kann eigentlich gar nicht viel passieren. Wenn aber dann Texaner seinen Wetterbericht vorliest oder ein Engländer in Oxford-Englisch seinen Wetterbericht vorliest, dann kann viel passieren. Also für mich waren Morsezeichen immer eindeutig, wesentlich eindeutiger. Mit Morseverkehr, Telegrafie, Funk kann ich mit dem Chinesen machen, kann ich mit dem Japaner machen, solange wir das gleiche Alphabet benutzen. Aber in der Sprache ist das ein Problem. Und zwar wird das schnell zum Problem. Und das war der Grund für den Telegrafieverkehr auf dem Nordatlantik, so sehe ich das. Das wurde erst als Funkfernschreiben aufgaben in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Da änderte sich das erst, da kamen die Wetterberichte dann auch im offenen Funkfernschreibverfahren. Bin gefahren bis 31.12.97.
Wann hat man so geahnt als Funker, dass dieses ganze Berufsbild jetzt zu Ende geht?
Ein entscheidender Punkt war der Fall München. Das war ein Wendepunkt, weil man danach das Gefühl hatte, dass man sich ernsthaft bemüht, da in dem bis dahin doch recht gemütlichen Seefunk ein bisschen mehr Schwung reinzubringen und vor allen Dingen mehr Genauigkeit und Exaktheit. Von da an kamen dann Dinge auf wie Navtex, gab es vorher auch schon. Das ist auch im Mittelwellenbereich ein Fernschreibsystem für Navigationswarnungen. Aber das wurde dann auf einmal vorgeschrieben an Bord. Und dann kamen andere Funkanlagen dazu, die Satellitenfunkanlagen. Ich hatte ein Jahr später, hatte ich das erste Mal eine Satellitenfunkanlage, 1979. Da wurden in Deutschland von einer großen deutschen Firma wurden 5 Anlagen gebaut. Eine davon landete auf meinem Schiff immer noch auf der Rheinfels. Da war mir klar, das ist dann irgendwann ist das vorbei. Das ist das Ding, was mich ersetzt.
Die München war wohl doch so eine Zäsur gewesen. Ne?
Ja, das war ein Übergang auf das neue System. Von da an, da musste jeder Funker wissen, also so wie ich das bisher gemacht habe, ist das bald vorbei. Von da an musste das jeder wissen. Und das war auch nötig. München war ein Schadensfall, ist versicherungstechnisch nur die Ladung mit 150 Millionen D-Mark abgerechnet worden. Der Fall. Und wenn die Ladung 150 Millionen wert ist, die Sicherheit dieses Schiffes auf irgendeine Art von einem Mann abhängig zu machen, ist nicht gut. Das Schiff holt mal über, man fliegt mit dem Kopf in die Wand und dann ist eben keine Sicherheit mehr. Was Funksicherheit jedenfalls nicht mehr. Die Sicherheit nach außen, was Navigation betrifft, Navigationswarnung, Eiswarnung und was es alles so gibt.
Ich hatte gedacht, ich fahre mein ganzes Arbeitsleben zur See. Und das war dann erst nachher, als die Satellitentechnik aufkam und wir die ersten Satellitenanlagen auch auf den Schiffen hatten. Da hatte man dann schon so das Gefühl, na, wird das jetzt eine Wende und wirst du da noch mitmachen? Ich hatte dann das Erlebnis, wann war das? 1995. Da haben wir in Korea auf der Oranienburg, das war ein Massengutschiff, haben wir die GMDSS-Anlage eingebaut, also die Station der Zukunft sozusagen. Da habe ich noch mitgearbeitet mit dem Servicemann von Land. Dann haben wir gemeinsam die Station aufgebaut. Dann bin ich von Korea noch rübergefahren bis Kanada, habe den Kapitän und die nautischen Offiziere in diese neue Anlage eingewiesen und dann bin ich nach Hause geflogen. Und da hatte ich das erste Mal den Eindruck, na, das geht jetzt wohl zu Ende. Bin dann aber nochmal eingesetzt worden auf der Hennigsdorf. Das war ein Schwesterschiff von der Oranienburg, die neue Hennigsdorf. Die alte war ja schon untergegangen. Und da war noch eine konventionelle Anlage. Da bin ich dann noch bis April 96 gefahren. Und als ich dann abgestiegen war, hatte ich noch Resturlaub und ja, bis zum Jahresende. Und dann war das für mich erledigt. Ja. Dann wurden die Funkoffiziere der Reederei entlassen.
Ganz plötzlich kam das Ende der Telegrafie im Seefunk nicht. Die mit modernster Elektronik vollgestopften Satelliten erlaubten seit den 80er Jahren eine völlig neue Kommunikation. Und auch die Navigation, die Positionsbestimmung von Schiffen wurde durch das GPS auf eine neue Grundlage gestellt. Man hat sich Zeit gelassen, bevor man die ehrwürdige 500 Kilohertz und das alte Seenotfunksystem auf Telegrafiebasis aufgab. Ähnlich wie bei der Titanic-Katastrophe 1912 hatte der tragische und rätselhafte Untergang des deutschen Motorschiffes München 1978 ein Umdenken eingeleitet. Ab da begann man an einem neuen weltweiten Seenot- und Sicherheitssystem, dem Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS, zu arbeiten, in dem die satellitengestützte automatische Seenotalarmierung, der über Satelliten geführte und terrestrische Sprechfunk und modernste Radarpeilung integriert wurden. Das Sicherheitssystem GMDSS begann 1999 weltweit seinen Dienst. Ein Funkoffizier wurde nicht mehr vorgeschrieben. Schon in den Übergangsjahren war die Morsetelegrafie auf den Schiffen und an den weltweiten Küstenfunkstellen schrittweise eingestellt worden. Das alte SOS, das viele Jahrzehnte lang auf der 500 Kilohertz-Frequenz den Seenotfall eines Schiffes signalisierte und große Katastrophen, aber auch selbstlose Rettungstaten begleitete, gehörte der Vergangenheit an. Mit einem sogenannten Close Down, vom vertrauten CQ-Ruf an alle eingeleitet, gingen die letzten Morsezeichen in den Äther. Silvester Föcking erinnert sich noch heute an diese Rufe in aller Welt, wenn eine Küstenfunkstelle ihren Telegrafiebetrieb aufgab oder gleich ganz schloss. Einige dieser Rufe hat er auf seiner Homepage gesammelt.
1998 bin ich mit der Homepage angefangen. Da war ich ja noch bei der Zeitung in Mainz und da hatten wir so einen Unix-Crack und ich habe dann auch Unix gelernt und programmiert. Und dann bin ich zum ersten Mal auch mit Internet in Berührung gekommen. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen, auch E-Mails. Und das war da noch gar nicht verbreitet, das kannte da noch gar keiner. Ne? Und da gab es auch noch Domains, die waren zwar schon teilweise besetzt, aber da war noch recht wenig los. Ne?
Und das Motiv war dieses Ende des Seenotfalls.
Ja, das war die Wiedergabe dieser Rufzeichen der CQ-Schleifen, die die Küstenfunkstationen ausstrahlen, um die der Nachwelt als Erinnerung zu erhalten. Ich vergleiche das immer so ähnlich wie Stimmen von Vögeln, die ausgestorben sind, die man nur noch auf Band hören kann. Und so ist es mit den Küstenfunkstationen auch. Hier kündet Nordic Radio an, dass er jetzt zum letzten Mal eine Funksendung ausstrahlt und sich damit bei allen noch vorhandenen oder zuhörenden Seefunkstellen für die jahrelange Mitarbeit oder bedankt. Der Close Down von Marlin Head, der ist für mich am deutlichsten welche Trauer der Funker empfindet, als er sich hier zum letzten Mal verabschiedet. Man merkt an der Tastweise des Funkers oder man erleidet seinen Schmerz mit. Das ist die Küstenfunkstätte Marlin Head im Norden von Irland. Goodbye and good luck. Good luck from all von AJM.
Und wie findest du das, dass jetzt besonders beeindruckend ist, auch jetzt drauf für den Funker? Andere Tastweise, andere Gebeweise.
An der Gebeweise.
Das hörst du am Rhythmus.
Der gibt noch richtig mit einer Handtaste. Während er bei Nordrecht hat, glaube ich, mit einer elektronischen Taste gegeben. Und die elektronischen Tasten sind irgendwie unpersönlich. Ne?
Seelenlos.
Ja, seelenlos. Während die Handtaste, da merkst du richtig, also das hat man auch heute im Amateurfunk. Man hört schon an der Gebeweise, manche Leute, die brauchen gar nicht ihr Rufzeichen geben.
Zuerst hatte man den telegrafischen Dienst schrittweise eingestellt. Bei Rügenradio geschah das in den Monaten zwischen 1991 und 92.
Trotz ein Schiff einst vor Hawaii, Australien oder Panama.
Die größte deutsche Küstenfunkstelle Norddeichradio musste sich Ende 1995 von der Telegrafie verabschieden. Dann traf es den gesamten Funkbetrieb, also auch den Sprechfunk. Zum 31. Dezember 1998 schwiegen alle Antennen. Die, die gesendet hatten und die, die für den Empfang errichtet worden waren. Nicht nur bei Norddeich, sondern überall in der Welt.
Was ist nun mit Norddeich Radio los? Ja, was machen jetzt die Schiffe bloß? Wo bleibt denn das kann doch gar nicht möglich sein. Alle Funker sind on air. Wir sind hier draußen ganz allein. Doch Norddeich Radio ruft nicht mehr.
Die Technik hatte andere Möglichkeiten eröffnet und vor allen Dingen auch völlig andere Frequenzbereiche. Auf der Kurzwelle und auf der Mittelwelle müssten nach diesem Close-Down nun eine große Leere um sich gegriffen haben. Aber das war nicht der Fall.
Der Maritime Radio Day, den haben wir ins Leben gerufen. Jürgen Gerpott, ein Italiener, Alfredo de Cristofaro und ich. Und wir haben daran gedacht, mal einen Tag zu machen, wo sich nur Seefunker treffen. Und das hat sich dann innerhalb der Jahre so entwickelt, dass immer mehr dazu kam. Und wir geben das auch bekannt im Internet, wann das ist und so weiter. Und wir machen das immer in Erinnerung an die Titanic. Um die Zeit, 14. und 15. April. Da werden Telegramme gesendet, da werden Namen von Funkpionieren genannt. Und das kann man dann weltweit aufnehmen. Und wenn man die Namen alle richtig hat, kann man auch noch eine Kleinigkeit gewinnen und so weiter. Und das machen wir als Besonderheit. Nur wir drei. Das Wichtigste ist natürlich der Amateurfunk, wo sich die ehemaligen Seefunker, die heute Amateurfunker sind, treffen und von alten Zeiten. Da werden dann, jeder nennt sein letztes Schiff oder sein erstes Schiff oder irgendein Schiff mit Rufzeichen und seinen Namen. Da ist natürlich, wenn das weltweit passiert, viel los. Ich habe das wirklich im letzten Jahr mir notiert. Da waren Funker von Spitzbergen bis tief nach Argentinien runter und von British Columbia an der Westküste Amerika bis nach Neuseeland. Wunderbar. Und da machen auch viele Russen mit. Schade, ich habe leider nicht die Liste gerade zur Hand. Sonst hätte ich das mal zeigen können. Und dann gibt es immer Urkunden. Ach, da ist ja eine Liste. Ne? Da kannst du sehen, wer mitgemacht hat. Ne?
Zum Maritime Radio Day 2012, zu dem Rolf Marschner zusammen mit seinen Mitstreitern einlud, hatten sich die Funker der Welt vom 13. April 12 Uhr bis in den nächsten Tag hinein im Äther getroffen. Sozusagen kurz vor dem Untergang der Titanic vor 100 Jahren. Diese Katastrophe vermag, wie das weltweite Gedenken an den Handlungsschauplätzen und vor allem in den Medien zeigte, noch immer einen Nerv des vergangenen Jahrhunderts wachzurütteln. In diesem Jahrhundert hatte die Seefunktelegrafie mit ihrer Fähigkeit, unter widrigsten Bedingungen zu kommunizieren, ihre große Zeit. Den Veteranen fällt es heute schwer zu glauben, dass das alles vergessen sein könnte. Man machte, wie Sylvester Fücking und Rolf Marschner, Vorschläge, ambitionierte und weniger ambitionierte.
Und zwar ist das aber leider so, dass einem nur Steine in den Weg gelegt werden. Ich war sogar mit in der Arbeitsgruppe drin hier, in der deutschen Arbeitsgruppe für die nächste Weltfunkkonferenz und habe da auch probiert, das irgendwie zu machen. Aber es ist nichts zu machen. Man läuft gegen Wände und schafft das nicht. Und jetzt sind wir im Moment so weit, dass wir die Morse-Telegrafie als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO anbringen wollen. Und da sind wir im Moment gerade dabei. Ich könnte dir hier einige E-Mails zeigen und so weiter. Und das ist die Interessengruppe Morse-Telegrafie. Und zwar ist da Jürgen Gerpott bei, dann Norbert Gabriel und ich. Und wir sind diese Interessengruppe und formulieren immer Briefe und all sowas und schicken das an die entsprechenden Leute, wo wir glauben, wir können Hilfe kriegen. Zum Beispiel haben wir auch angeschrieben die weltweite Gruppe der Kapitäne. Die Kapitäne hatten sich nämlich dafür ausgesprochen, dass die 500 Kilohertz den Amateuren gegeben wird, damit die weiterhin Telegrafie auf dieser Frequenz machen wollen.
Die Interessengruppe um Rolf Marschner wandte sich an die International Federation of Shipmasters Association, die internationale Vereinigung der Kapitäne, mit dem bescheidenen Anliegen, eine kleine Fußnote zu unterstützen. Sie soll nur wenige Zeilen umfassen und in der Vollzugsordnung Funk der Internationalen Fernmeldeunion Platz finden. Welcher vernünftige Einwand ließe sich gegen diese Worte noch finden?
Seit mehr als 100 Jahren hat 500 Kilohertz als eine weltweite Notfrequenz für mobile Funkdienste gedient. Tausende von Leben wurden aufgrund seiner Verfügbarkeit gerettet, unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft oder religiöser Überzeugungen. Diese Fußnote ist eine Erinnerung an diese Vergangenheit und dient als virtuelles Radiodenkmal.
Ich habe auch eine Geschichte von einem Funker von Rome Radio mal gekriegt. Die ist auch sehr lang. Und er schreibt zum Schluss: Nach Genua, Triest, Neapel, Cagliari und vielen anderen kleineren Stationen ist Roma Radio die einzige in Italien, die noch ihre Stimme hören lässt. Eine einsame Stimme, die mit ihrer Stärke schreit. Hier ist Roma Radio, hier ist Roma,
hier ist Roma Radio. Aber keiner hört zu. Keiner hört sie. Keiner antwortet. Von den vielen Sendeantennen breiten sich die Wellen in die ganze Welt aus, über alle Meere. Und wenn sie einem Schiff in Fahrt begegnen, versuchen sie einzudringen, um mit dem Funker an Bord in Kontakt zu treten, wie sie es immer gemacht haben. Ihnen ist nicht klar, dass alles unnütz ist. An Bord der Schiffe gibt es keinen Marconisten mehr. An seiner Stelle haben sie eine automatische Maschine installiert, mit einer Tastatur und einigen Knöpfen. Eine Maschine, die für die traditionellen Rufe von Roma Radio taub ist. Sie ist nur geeignet für die trockene und aseptische Weltraumkommunikation über Satellit.
Das hat er 96 geschrieben.
Die Telegrafie ist nicht tot. Im Amateurfunk lebt sie weiter. Hier können auch Jüngere, die den alten Seefunk nur noch vom Hörensagen kennen, die alten Morsezeichen aufleben lassen. Und dann gibt es noch das Internet mit seinen Homepages zum Seefunk, die gepflegt und ergänzt sein wollen und die eine fast 100-jährige Geschichte in Erinnerung rufen. Und sonst? Heinrich Busch spielt seit seinem 12. Lebensjahr ein Blasinstrument mit einer langen Pause, die nun im Ruhestand überwunden ist.
Die Tuba habe ich vor einigen Tagen, am letzten Freitag habe ich die Tuba verliehen. Die spielt im Moment in der Schweiz. Ich weiß auch nicht, wieso man so ein Ding in die Schweiz schicken soll, aber ich habe noch eine Posaune und ein sogenanntes Euphonium. Das ist so eine Dritteltuba ungefähr.
Also ein Blasinstrument.
Blasinstrument, Blech, ja.
Das hat jetzt aber mit der Seefahrt nichts zu tun.
Nein, im Gegenteil.
Also ich meine, dass da irgendwelche Lieder produziert werden.
Nein, also mit den Instrumenten hätte ich bei der Seefahrt auch nicht auftauchen dürfen. Das können Sie sich vorstellen. Ich glaube, wenn ich da eine Tuba mitgeschleppt hätte, hätten Sie mich bald wieder von Bord geschickt.
Ein kleines Nachwort in eigener Sache. Die Veteranen der Küstenfunkstelle, die bei dieser Sendung zuhörten, werden vielleicht ein Ungleichgewicht festgestellt haben zwischen den Berichten über Schiffe und Seefunker und den Einlassungen über ihre Arbeit. Dafür wird um Nachsicht gebeten. Aber diese Sendung sollte den Telegraphisten der Meere gewidmet sein, jenen, die auf die See hinausfuhren und auch jenen, die von ihr nicht mehr zurückkehrten. Es hätte allerdings keine wirksame Hilfe in Seenot, keinen Nachrichtenaustausch, keine rettende Meidung von Stürmen und Eis geben können, ohne die Arbeit der Küstenfunkstellen in aller Welt. Dank an die, die in der Sendung geduldig antworteten und erzählten. An Walter Baumann, Heinrich Busch, Silvester Vöcking, Kai Gottschewski, Rainer Knupf, Heinz Löhmann, Rolf Marschner, Heinz Müller und Dieter Stürzekam. Dank auch an Detlef Hechte für sein kenntnisreiches Buch zur Geschichte der Kommunikation auf See, aus dem manche Anregung und manches Faktum in die Sendung einflossen.
Hilferufe auf See. Eine lange Nacht über die Telegraphisten der Meere. Von Peter Kirsten. Es sprachen Gunther Schoss, Bruno Winzen, Martin Bross, Thomas Krause und Regina Welz. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Regie Sabine Fringes. Redaktion Monika Künzel.